Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designclubs.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer 186. Ausgabe. Die Titelmusik dieser Folge stammt aus dem Projekt Grey, der Komponistin und Musikerin Stefanie Grafe. Das Stück Fractals ist Teil ihrer Debüt-EP Dialogue Systems. Stefanie ist Musikproduzentin und Designerin und multidisziplinäre Künstlerin. Und sie ist eine, die unserem heutigen Gast sehr wichtig ist. Willkommen im DDcast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Designerin Tanja Godleski hat uns den hier unterlegten Musiktitel von Stefanie Grafe als Intro-Musik empfohlen. Wieso? Darum geht es in der heutigen Sendung. Tanja setzt sich in ihrer wissenschaftlichen und praktischen Arbeit mit Popkultur auseinander und mit zukunftsweisendem Design. In ihrem Projekt Urbane Extopien, Freiräume der Zukunft zum Beispiel, hat sie mit anderen WissenschaftlerInnen den Todomat entwickelt. Ein Automat, an dem man seine Beerdigung und sein Vermächtnis konfiguriert. Todomat setzt sich aus den Bezeichnungen Tod plus Todu plus Automat zusammen. Sie ist Professorin für Mediendesign an der EU-Internationalen Hochschule in Essen und hat einen Lehrauftrag am Institut für Popmusik der Folkwang-Universität, wo sie mit Studierenden visuelle Identitäten entwickelt. Es ist ihr besonders wichtig, dass alle diese Aktivitäten immer unter der Perspektive gendersensiblen Designs analysiert werden. Mit ihr spricht mein Kollege Georg-Christoph Bertsch nun über Gender-Design, Pop-Images und die Ermutigung junger Künstlerinnen.
Ja, heute haben wir Tanja Godleski in Köln, sitzt beim Tee und die Kinder sind verstaut, habe ich gerade gehört. Wie geht's dir?
Ich habe möglichst optimale Bedingungen geschaffen für einen nicht optimalen Tag, weil ich wäre natürlich viel lieber bei dir in Frankfurt gewesen. Aber mich hat halt eine Grippe dahin gerafft. Und mit den letzten Resten sitze ich jetzt leider nur virtuell vor dir. Aber immerhin.
Ja, es tut mir auch furchtbar leid, weil ich hätte dich natürlich auch gerne hier gehabt. Aber wir werden das natürlich jetzt auch auf diese Art und Weise hinkriegen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, weil das sind wahnsinnig wichtige Themen. Ich sag mal so, Gender und Pop, yes! So, ne? Okay, so. Wir fangen wir mal an mit so ein paar Definitionen. Also, was ist denn gendersensibles Design?
Oh Gott, wie soll ich das? Wie viel Zeit haben wir nochmal?
Wir haben maximal eine Dreiviertelstunde, aber maximal.
Naja. es geht halt im Grunde darum, dass man. Also es gibt immer drei Aspekte, auf die wir da gucken, nämlich einmal das Gender Blindness, also dass einfach Dinge komplett ausgeblendet werden, und dann, dass einfach Sachen, also Menschen ausgeklammert werden aufgrund dessen, und das wäre aber natürlich auch im gendersensiblen Design dann halt eben dazu übergehen, dass wir sagen, wir möchten ja eigentlich Produkte, Prozesse und Abläufe und Services, die offen sind für alle und niemanden ausschließen. Und wie sehr manche ausgeschlossen sind, nur aufgrund von Gender, das merken natürlich primär die, die ausgeschlossen werden. Und das sind halt oft nicht die, die diese Dinge gestaltet haben oder die Welt, in der wir leben. Und das auszuhöhlen, daran arbeite ich stetig. Sowohl im International Gender Design Netzwerk als auch in meiner Lehre, als auch in meinen Projekten, die ich sonst so mache.
Ja, wir kommen auf diese verschiedenen Punkte, die du jetzt angesprochen hast, natürlich noch zu sprechen. Das International Gender Design Network, die Lehre selbst und diese Lehre, die bewegt sich ja im Pop-Kontext auch. Also es ist ein ganz wichtiger Punkt. Also was ist dann, die zweite Frage wäre sozusagen, was ist jetzt Pop-Design oder wie arbeitest du mit dem Thema Pop?
Ja, also generell bin ich ja sehr, also ich habe ja auch an der KIS studiert, hier in Köln, und da bin ich ja sehr früh auch mit dem Thema Gender Design durch Uta Brandes in Berührung gekommen. Und auch mit den, ja, das war ja dieser Studiengang von Michael Erlhoff gegründet, der hatte einfach so schon die Idee, wie heute, und das merke ich ja auch in meiner Arbeit, wie halt eben einfach Designlehre sein muss, nämlich so offen und sehr an den Menschen, die das benutzen, dran, und dass man sich da reinfallen lassen muss und dass man viel Experiment wagen muss. Und so bin ich halt eigentlich ja durch meine Ausbildung gegangen, und so gehe ich halt eben eigentlich auch in die Lehre rein, sowohl an Kunst- als auch an Designhochschulen. Und im Pop habe ich halt einfach gemerkt, dass es wie so ein Seismograph ist. Also alle gesellschaftlichen Themen, die so wichtig sind, die landen da halt als allererstes. Also ich werde manchmal so, gibt es so, ich will jetzt nicht sagen, dass man so belächelt wird dafür, dass man so denkt, Pop wäre jetzt so der Stein der Weisen. Aber ich erlebe das wirklich so, und auch jetzt gerade, wenn ich meine, ich habe zwei Kinder, wenn ich halt so sehe, wie die Welt wahrnehmen über TikTok und Social Media, und durch was die quasi ja in ihrer Meinung und in ihren Werten und so gebildet werden, außer durch mich. Und dann stelle ich halt eben fest, dass da im Pop passiert halt alles als erstes, ne? Also sowohl was Tänze und Codes angeht, als auch gesellschaftliche Strömungen, Proteste, also ne, nicht nur im Bereich Trends und Design ist das relevant, sondern vor allen Dingen alles, was politisch und gesellschaftlich relevant ist, landet im Pop viel schneller als dann im Werbefernsehen. Aber ja, und deswegen habe ich mich so gerne sehr früh mit Artefakten aus dem Pop beschäftigt.
Pop ist ja, also es geht im Pop ja im Kern auch um Image, das du aufbauen musst. Also da hast du ja an mehreren Stellen mit zu tun. Also wie baust du sozusagen ein Bild auf? Von Pink stammt ja diese berühmte Line aus Don't Let Me Get Me auf Misunderstood von 2001, wo sie sagt, LA told me you'll be a pop star. All you have to change is everything you are. Also changing everything that you are, das ist eine harte Nummer. Und da muss man sich ja fragen, was bleibt denn da übrig? Was ist denn authentisch im Pop?
Ja, da muss man vielleicht überlegen, was so oder auflösen, was so Pop ist. Für mich ist das jetzt nicht ein Genre, also an ein Genre geknüpft, sondern eigentlich ist es mehr popkulturell gemeint. Also das ist einfach größer. Also für mich ist das nicht ein Genre, sondern das ist sehr genreübergreifend. Ich unterrichte ja auch am Institut für Popmusik in Bochum. Und wir haben da Studierende von Rappern, Elektronikerinnen. Wir hatten einen, der in einer Metalband gespielt hat. Also das ist nicht, uns geht es nicht um ein Genre, sondern es geht eigentlich um alles, was poprelevant ist. Und mir geht es immer im Besonderen um alles. Ich sag immer, ich untersuche alles Visuelle, was Musik zu Pop macht. So.
Das ist dieses Thema der Authentizität, möchte ich aber nochmal ganz kurz vertiefen.
Sehr gerne, weil das versuche ich immer den Studierenden auszuprügeln. Also ich bin gespannt, wie du die Frage stellen möchtest.
Ja, die Frage schließt sich eigentlich an das, was ich vorhin schon gesagt habe. Also wie authentisch kannst du denn als Medienpersönlichkeit sein, die sich im Pop-Kontext bewegt?
Gar nicht. Also das ist ja, es gibt von Dietrich Dietrichsen dieses schöne Zitat über den Authentizitätsporno, diesen Anhaltenden, der einen so unter Druck setzt. Und ich versuche meinen Studierenden immer zu erklären. Also ich muss sagen, also ich habe ja zwei Bereiche, in denen ich arbeite. Also ich habe einen Lehrauftrag im Institut für Popmusik und ich bin Professorin für Mediendesign an der IU in Essen. Und das heißt, ich habe mit KünstlerInnen zu tun und mit DesignerInnen und den KünstlerInnen am Institut für Popmusik. Mit denen entwickle ich eigentlich, also es ist ein Masterstudiengang für Musik, und ich entwickle mit denen oder unterstütze sie dabei, ihre visuellen Identitäten zu entwickeln. Und die stehen halt sehr oft genau vor dieser Frage, dass sie Angst haben. Also die werden halt ja natürlich dadurch, dass es jetzt nicht mehr ein großes Label gibt, was denen die Tür aufmacht und sagt, so, wir machen alles für euch. Das hat natürlich zum einen den Vorteil, dass man selbstbestimmter handeln kann, was vor allen Dingen für die KünstlerInnen oder für alle, die nicht, sage ich jetzt mal, so eindeutig männlich gelesene Künstler sind, für die ist das ein Segen, weil die halt eben auch die Möglichkeit haben, sich von so gewissen Stereotypen zu lösen. Aber die haben natürlich auch das Gefühl, sie werden jetzt von, eigentlich wollen sie nur Musik machen und jetzt werden sie von KünstlerInnen zu Content-Creatern, weil sie so super viel Zeug machen müssen. Und das setzt sie natürlich unter Druck, weil sie denken, sie verlieren sich dann oder sie sind dann nicht mehr echt. Und ich denke halt immer, naja, oder ich unterstütze sie halt dabei, dass ich sagen kann, das Bild, was sich jemand anders von dir macht, das hast du kannst das natürlich bis zu einem gewissen Punkt beeinflussen, aber auch das Image von einem Bob Dylan ist genauso künstlich wie Lady Gaga. Es ist halt nur ein anderes Konzept. Also ich unterscheide die unterschiedlichen Konzepte, die die KünstlerInnen haben und schlüssel das mit meinen Studierenden auf, um denen zu zeigen, so, das ist das Konzept nahbar, kannst du beim Brötchen holen treffen und das ist das Konzept, ich bin aus dem Weltall gefallen. Aber es ist beides nur ein Konzept und ihr müsst euch nur entscheiden und ihr müsst euch vor allen Dingen entscheiden und daran arbeiten wir viel, weil das auch super wichtig ist, wie könnt ihr eure wahre Identität so schützen, dass ihr das überhaupt aushalten könnt,
das
da draußen irgendjemand zu sein.
Das ist ein sehr guter Punkt. Also ich meine, eine sehr kurzlebige New Wave Band, irgendwie mein Freund Welf Oertel in Berlin, irgendwie so in den späten 70ern hatte, die hatten so einen Gassenhauer, der hieß irgendwie Authentizität, ich war der Allererste, alle anderen sind zu spät. So, das ist so ein ganz klassisches, modernes Modell eigentlich. Wenn du es zuerst machst, bist du der Authentische, obwohl ganz egal, was du machst.
Ja. Also es ist total schwierig und das ist halt, und da habe ich wirklich auch gemerkt, was der Unterschied ist zwischen DesignerInnen und KünstlerInnen. Also ich hatte, bevor ich diesen Lehrauftrag hatte am Institut für Popmusik, habe ich immer nur an Designhochschulen gearbeitet und natürlich sind DesignerInnen da drin trainiert, Sachen von außen anzuschauen und zu analysieren und das zu machen, was halt eben, oder im besten Fall natürlich sollen sie das, das zu machen, für was für das jeweilige Produkt oder so am wichtigsten oder am besten ist, nicht das, was ihnen gefällt. Und KünstlerInnen, da kommt ja alles aus innen heraus und aus denen heraus. Und ich war da am Anfang, glaube ich, sehr barsch oft, weil ich dann das so zerpflückt habe, was sie da gemacht haben. Und ich habe dann schnell gemerkt, das ist so wirklich, als ob ich denen jetzt die Haut runterreiße. Da muss man einfach ganz anders mit umgehen. Und am Ende müssen die ja auch nicht wirklich ihre Artworks alle selber machen können. Also klar. Einige können das, weil wir halt auch viele haben, die also gerade im Elektronikbereich, die so auch ihre Visuals und so selber machen. Das heißt, da geht das sowieso Hand in Hand. Aber einige haben da halt überhaupt keine Erfahrung und auch keine Lust zu. Aber die müssen wenigstens eine Sprache entwickeln, damit sie in der Lage sind, Gestaltenden zu erklären, worum es ihnen geht. Also, wer bin ich? Was ist mir wichtig? Was möchte ich, was draußen gesehen wird? Und dafür müssen sie halt eben, oder sollten sie, also müssen natürlich gar nichts, aber in meinem Unterricht mache ich das mit denen halt so eine Identitätsarbeit, dass man halt guckt, okay, was seid ihr denn? Wo kommt ihr her? Warum macht ihr das eigentlich hier? Warum macht ihr nicht einen anständigen Beruf, wo ihr später wisst, dass ihr davon leben könnt? Sondern warum sitzt ihr alle hier und wollt KünstlerInnen sein? Was treibt euch an? Was davon wollt ihr, dass die Leute sehen? Und was davon ist so fragil, dass man es lieber schützen muss? Also wie viel Schutz braucht ihr? Für manche KünstlerInnen ist halt eben diese Idee von einer totalen, artifiziellen Künstlerpersona ein Segen, weil man sich da drin halt eben auch verstecken kann.
Stefan Sagmeister sagte bei uns hier im Programm, dass er Platten eigentlich prinzipiell nach dem Cover kauft. weil er davon überzeugt ist, dass es also hinter jedem wirklich gut gestalteten Cover eigentlich nur gute Musik stecken kann, also wenn er die Band nicht kennt.
Ja, das ist, ich bin da leider schon ein paar Mal reingefallen, weil ich das auch gerne so mache. Ich lasse mich natürlich auch super gerne blenden. Ich bin auch jetzt erst seit 2 Jahren oder so wieder auf Vinyl umgestiegen, sehr spät. Ich bin Jahrgang 72, das heißt, ich bin voll in die CD-Falle getappt. Ich sage immer, ich habe 30 Meter Plastikmüll im Flur stehen. Das ist irgendwie ein großes Problem. Und ich habe aber auch tatsächlich, also ich habe den großen Traum, wenn ich jetzt mal im Lotto gewinne und nur machen kann, was ich will, dann möchte ich gerne einen Plattenladen haben, völlig genreübergreifend, ich kaufe nur Platten ein, weil ich die Cover so schön finde. Und ich kaufe auch immer nur zwei. Eins für das ewige Archiv und eine für den Verkauf. Oder vielleicht zwei. So, ich will jetzt mal nicht so sein, aber ich finde das auch sehr schön. Also so, das macht wirklich einen Unterschied und auch natürlich so ein großes Cover in der Hand zu halten, ist einfach nochmal was anderes als ein CD-Cover, wobei man halt sagen muss, so Platten zu machen für die ganzen KünstlerInnen ist einfach wirklich super hart. Super hart. Ja. Super teuer, super langwierig, zahlt sich eigentlich fast nicht aus. Also wenn die Glück haben, landet man plus minus. Also für alle kleinen KünstlerInnen ist das wirklich Herzblut und nicht ein monetärer Grund, warum man das macht.
Wenn man jetzt über Lehre spricht, sprichst du natürlich einerseits über die Lehrende, aber eben auch über Studierende. Und ich hatte dich ja gefragt in unserem Vorgespräch, also wer dir so durch den Kopf schießt, hast Isabel Papst und Stefanie Grabe genannt, als zwei also Leute, mit denen du eben auch noch zu tun hast. Sozusagen, was passiert denn mit den Leuten, mit denen du da eben arbeitest, wenn die dann in die bittere Realität rausgehen? Also was können die denn da mitnehmen und was machen die denn dann?
Also die sind ja, wenn die, sagen wir mal, also es gibt mehr, ne? Ich muss jetzt sagen, das hört sich jetzt so an, also ich begleite tatsächlich mehr Studierende und ehemalige Studierende. Ich war jetzt gerade erst auf einem tollen Masterkonzert im Queen George von OPEC. Auch tolle Cover immer übrigens, kann man sich auch angucken. Ich begleite die lange und die sind ja nicht die bei uns irgendwie in so einer geschlossenen Enklave und werden dann rausgeschmissen, sondern es ist ein Masterstudiengang. Das heißt, die kommen schon mit einer gewissen Erfahrung und wir wollen die ja auch nicht, also wir, ich und die anderen Lehrenden, also wir sind sehr, die haben schon einen sehr guten Betreuungsschlüssel, unsere Studierenden, muss ich sagen. Wir wollen die nicht umbiegen oder so, sondern wir unterstützen jeden sehr individuell in dem, was er braucht. Und im Rahmen des Studiums entwickeln die sich ja schon und die machen Konzerte und die probieren Sachen aus. Aber genau das soll unser Studiengang eigentlich sein oder unser Institut. Das soll ein geschützter Raum sein, wo man sich so entfalten kann und ausprobieren kann in einer Umgebung, die einem zugewandt ist, damit man so dann im Kleinen das ausprobieren kann, was einem dann draußen im Großen irgendwie so entgegenschlägt. Also wir machen ja auch mit denen Medienrecht und wie sie halt eben quasi ihre Sachen dann vermarkten können, viel Marketing. Wir machen Interviewtraining mit denen. Wir helfen denen natürlich bei der Produktion und wir nehmen sehr jeden Künstler und jede Künstlerin sehr individuell auf und betreuen auch sehr individuell und die gehen dann halt eigentlich ganz gut weiter. Und Steffi Grabe ist noch gar nicht fertig, die ist jetzt in den Vorbereitungen für ihren Master. Darauf bin ich super gespannt, weil sie ist eben auch Designerin. Also ich kenne sie aus einem Projekt, was ich an der KIST gemacht habe. Also ich habe an der KIST ein Projekt betreut, wo ich quasi mit den Designstudierenden from the scratch einen Popstar erfunden habe. Und dann mussten die aber eben auch einen Song schreiben und den auch produzieren und ein komplettes Artwork entwickeln und das lief alles so toll. Dann habe ich halt noch irgendwie geguckt, dass man halt wirklich eine Auftrittsmöglichkeit hat. Das heißt, wir haben am Ende wirklich so im Scheuen Reh im Rahmen der CO-Pop einen Auftritt gehabt, wo keiner wusste, dass das halt eben jetzt einfach so ein was ist, was es eigentlich gar nicht gibt. Und das war ein totaler Erfolg und war ganz toll. Und da waren halt eben zwei, besonders zwei Studierende, die da herausgestochen sind. Das war Elisa Metz und Steffi Grave, die ich doch sehr ermutigt habe, ey, ihr müsst, das ist toll, dass ihr jetzt einen Bachelor in Design habt, aber ihr solltet weiter Musik machen. Und das haben auch beide gemacht, sehr erfolgreich. Und ich bin deshalb sehr gespannt, was Steffi Grave daraus macht, weil die halt eben eine ist von denen, die das toll koppeln, diese visuelle Arbeit und die musikalische. Und die natürlich auch immer selber merkt, wie herausfordernd das im Gehirn ist. Die Designerin, die immer bewertet, von der Künstlerin zu trennen, die sich entfalten will. Hm. Das ist ein fortlaufender Konflikt.
Da gibt es ja eine ganze Reihe von Vorbildern auch. Ich meine, die Talking Heads stammen ja auch von der Rhode Island School of Design. Also man sagt, da sind Designer, Künstler, die dann eben auch zu Musikern werden, mit den Mitteln des Designs natürlich auch sich selbst sehr bewusst sind, wie Wirkung produziert wird. Aber ich muss leider auf ein anderes Thema noch kommen.
Ich weiß, uns rennt die Zeit davon.
Ja, uns rennt die Zeit davon. Und zwar dieses, es gibt ein Projekt, das heißt Urbane Xtopien, Freiräume der Zukunft. Was ist das?
Ach so, drehen wir um. Ich dachte, wir kommen noch, vielleicht kann ich das noch am Schluss einschmeißen. Wir kommen noch dazu, was das besonderen Herausforderungen für weibliche KünstlerInnen sind.
Da machen wir das zuerst. Wir machen erst die besonderen Herausforderungen für weibliche KünstlerInnen und dann zum Schluss urbane Xtopien, Freiräume der Zukunft.
Nee, wir machen jetzt so, du bist der Chef hier. Also
ja, gut, dann bin
ich ordne ich mich sehr gerne unter. Und es kommt ja auch zusammen. Also Urbane Xtopien, Freiräume der Zukunft ist ein Projekt, ein transformatives Forschungsprojekt, in dem ich beteiligt war, wo es darum ging, wie kann man Menschen motivieren, an der Zukunftsgestaltung mitzumachen. Das wurde gefördert von der Robert-Bosch-Stiftung. Ich bin da über meine Gender-Design-Themen reingekommen und ich habe da wirklich nochmal erlebt, wie wertvoll dieses transdisziplinäre Arbeiten ist, wie wichtig diese Zukunftskompetenzen sind und hat mich sehr nochmal bestärkt, auch an den Hochschulen zu schütteln, weil ich mir denke, wir brauchen diese Menschen, es müssen jetzt irgendwie so viele Dinge umgebaut werden. Also wenn wir halt eben einfach an den Nachhaltigkeitsreport denken, und wir einfach so wissen, wir müssen in Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft, es müssen unheimlich viele wichtige Entscheidungen getroffen werden und es brauchen neue Wege, wie Güter, Energie, Nahrung produziert werden und konsumiert werden. Und dafür brauchen wir DesignerInnen. Also ich war sehr demütig in diesem Projekt. Wo wir, ach so, das muss ich natürlich erzählen, das weiß ja keiner. Also wir haben verschiedene Interventionen entwickelt zu den Themen Tod, Zukunft der Arbeit, leider nicht die Zukunft der Liebe, das hatten wir sehr lange im Loop, aber das ist dann leider rausgeflogen. Und da haben wir halt einfach, wir haben eine Toolbox entwickelt, die kann man frei runterladen. Also das Projekt ist jetzt beendet. Wir haben 8 Tools entwickelt, mit denen alle arbeiten dürfen. Also man kann sich das runterladen und es geht halt darum, dass man Zukunftskompetenzen schult, dass man guckt, wie kann man in Gruppen arbeiten, Leute sensibilisieren. Wir haben Zirkeltrainings gemacht. Also wenn man da auf die Webseite geht und sich die Toolbox runterlädt, was halt ja nichts kostet, dann kann man sich damit auseinandersetzen. Auch eins der Projekte zum Thema Tod war zum Beispiel der Todomat. Das ist ein Hinterlassenschaftskonfigurator. Den habe ich dann gebaut mit ehemaligen und aktiven Designstudierenden hier von der KIST. Der steht jetzt im Museum für Sepulkralkultur. Und da kann man halt seinen ja seinen Tod und seine Hinterlassenschaft konfigurieren. Mhm. Und das kann man aber auch im Internet machen. Also unter todomat.org kann man das auch machen. Aber es lohnt sich natürlich auch immer mal, da in das Museum zu gehen und tatsächlich vor diesem alten Parkscheinautomat zu stehen und da dann zu überlegen, habe ich ein Geheimnis, was ich nochmal ausgesprochen haben möchte, bevor ich sterbe? Oder wie möchte ich gerne transformiert werden? Also ich wusste zum Beispiel nicht, ich habe gedacht, verbrennen ist doch super. Ich habe mir schon gedacht, dass das jetzt so energetisch nicht so ganz toll ist, aber was da so an Müll übrig bleibt, das war mir nicht bewusst. Und das ist eigentlich bessere Arten gäbe, ökologischere.
Also das ist ein wahnsinnig interessantes und wichtiges Thema. Wir hatten ja hier auch im Programm die Bittenstädter schon zum Thema Palliativdesign, also wo es wirklich um das Design für die letzten Lebenstage, Stunden oder Minuten geht. Also diese ganze Fragestellung sozusagen um den Tod und das Sterben, das sollte im Design ohnehin viel intensiver behandelt werden, weil es einfach nach wie vor eine Tabuzone ist.
Und es ist aber was, das haben wir jetzt festgestellt, also Bittenstädter kenne ich sehr gut, weil wir halt eben, wir haben uns auch im Rahmen dieses Projektes natürlich, als wir uns mit dem Tod beschäftigt haben, mit ihr ausgetauscht und auch mit ihren tollen, also wenn man ihre Arbeit anschaut, diese Art, wie sie ihre Inhalte visualisiert hat, also dieses Mindmapping, wie sie quasi diese Inhalte überhaupt übersetzt hat, das fand ich so beeindruckend, dass ich gedacht habe, so, wenn man das schafft, so Inhalte zu übersetzen, das ist einfach großartig. Also unabhängig von der ganz tollen Thematik. Und wir haben ja Bittenstädter auch, da schließt sich dann jetzt auch wieder ein Kreis, letztes Jahr ausgezeichnet mit einem Award von unserem, ich bin ja nicht nur im Iphigenia General Design Network, sondern wir haben halt eben einen Award, den Iphigenia, weiß ich gar nicht, habe ich es durcheinander geworfen. Ich rede so schnell, weil ich denke, wir haben so wenig Zeit, ich habe so viel zu sagen.
Ja, wir haben noch einen Punkt, du hast ja noch eine Wunschfrage offen.
Also wir verleihen auch einen Award, weil es halt eben immer viel um Sichtbarkeit geht. Also es geht halt, und da kommen wir, vielleicht kriegen wir da den Bogen auch wieder zurück auf die MusikerInnen. Also wir stellen fest, es gibt ja tolle Projekte und gerade im Gender Design ist es oft so, dass wir feststellen, wenn wir mit Leuten sprechen, dass die schnell verstanden haben, was da dran schlecht ist. Also die kennen Gender Marketing und die wissen alle, dass es rosa Rasierer gibt und dass auf Tamponpackungen Schmetterlinge drauf sind und dass man mit blauer Ersatzflüssigkeit gearbeitet hat und dass Chips für Frauen light sind und Joghurtgeschmack haben und Chips für Männer Barbecue und scharf sind und so. Also das ist schnell verstanden, aber was halt fehlt, sind gute Beispiele. Und deshalb haben wir halt diesen Award ins Leben gerufen, weil wir halt gesagt haben, es muss auch Sichtbarkeit für gute Beispiele. Was ist gendersensible Gestaltung? Und da ging halt letztes Jahr ein Preis an Bittenstädter und ihre Firma Finally für diese Produkte, die sie entwirft für Sterbende und für deren Angehörige, also eigentlich für alle, die in diesem Prozess eingebunden sind. Und das ist halt eben auch eine gendersensible Arbeit, weil man halt eben darin spürt, dass darüber nachgedacht wurde, wer hat welche Bedürfnisse, wer braucht was. Und das sind eben alles offene Objekte und Produkte, die eben niemanden ausschließen. Und das ist dann am Ende gendersensible Gestaltung. Also im Grunde könnte man sagen, jede Gestaltung, die total gut, es ist automatisch auch eine gendersensible Gestaltung. Man muss halt nur darauf hinweisen, weil es einfach so viele Dinge gibt, wo das einfach ausgeklammert wird, dass es Menschen gibt mit unterschiedlichen Händen zum Beispiel, die ein Handy halten müssen, wie ich das jetzt gerade wieder merke. Es werden halt einfach, das Produkte werden halt einfach gemacht für durchschnittliche Männer, ehrlich gesagt.
Ja, wir haben das ja, also mit der Caroline Criado-Perez, das ist die unsichtbare Frauen, ist es ja im großen maßstäblich immer thematisiert worden. Wir hatten ja auch die Michaela Leitner hier mit diesem Femfacts auch schon bei uns im Programm, die eine Abschlussarbeit zu dem Themenkomplex gemacht hat. Also ich finde es wahnsinnig wichtig, dass es immer wieder thematisiert wird. Also für wen wird eigentlich teilweise sogar unter dem Anspruch des Universal Design, was gestaltet und wie universal ist das wirklich? Aber jetzt möchte ich, oder ich muss dir sozusagen noch, bevor wir zu unserer tatsächlichen Abschlussfrage kommen, noch deine Wunschfrage sozusagen erlauben. Du wolltest ja nochmal ein Thema adressieren, in das ich da reingekrätscht bin eben gerade.
Ja, das ist aber ja gut, weil es ist ja so, wie soll man sonst alles unterbringen? Ich bin halt nur gerade sensibilisiert dafür, weil ich jetzt in den kommenden Tagen in Oberhausen eingeladen bin, einen Vortrag zu halten über die Inszenierung von MusikerInnen auf Plattencovern. MusikerInnen, darf ich da in dem Fall sagen. Okay. Es ist halt eben einfach wirklich herausfordernd, weil diese stereotype Darstellung so alt ist und sich halt einfach immer wieder reproduziert. Und auch da braucht es einfach diese Sichtbarkeit und diese Beispiele. Also die Künstlerinnen müssen einfach sehen, dass es auch anders geht, um auf die Idee zu kommen, dass man es auch anders machen könnte. Und es ist ja nicht so, als gäbe es nicht diese Beispiele schon, ne? Also ich meine, die Slits, die hatten schon irgendwie ein super Cover, aber das war halt eben ja auch so eine Geschichte. Den wollte ja auch einfach der Marketing-Typ in der Plattenfirma, der wollte den irgendwie was ganz anderes machen. Mhm. Der sollte irgendwie einen Reißverschluss drüber und so weiter. Und da haben die halt gesagt so, nee, das hat doch mit uns nichts zu tun. Wir machen was ganz anderes. Und dann kam dieses Amazonen-Cover dabei raus. Und ich meine, es gab Grace Jones und es gab irgendwie David Bowie und es gab Prince. Das heißt, es gab ja diese Vorbilder, wo man eigentlich so gesehen hat, wie sich Sachen auflösen lassen, aber es reicht halt nicht. Es braucht mehr gute Vorbilder und mehr Sichtbarkeit. Also es braucht mehr Sichtbarkeit, damit man davon eben einfach ableiten kann.
Ich würde auch sagen, es bedarf auch der Rückbesinnung auf diese Vorbilder. Also meinen Prince so nochmal zu lesen, zu interpretieren, also zu schauen, was ist denn da eigentlich drin? Was ist das für eine Form von Befreiung auch gewesen bei aller Problematik, die der Mann mit sich selbst hatte? Das sind Themen, die, das ist nicht einfach nur so Popgeschichte, sondern da ist unheimlich viel elementare Material drin, auch bei David Bowie logischerweise, an das man anknüpfen kann.
Und auch da sehen wir ja wieder, warum das so, also jetzt in der Rückschau, natürlich, wenn man sich in so Biografien anguckt, dann ist das immer transparent. Aber wenn wir uns überlegen, was die gemacht haben in ihrer Zeit, dann sieht man, warum das so wichtig ist, auf Pop zu gucken. Weil man da einfach sieht, okay, das hat die Leute umgetrieben. Und selbst wenn das dann in so Hochglanz verdreht wird, damit es irgendwie auf MTV laufen kann, sind da drin einfach Botschaften versteckt. Da sind Ideen versteckt, da werden Machtbefugnisse sichtbar oder Verhältnisse. Und wenn man da einfach hinschaut und sich damit beschäftigt, das kann ich einfach nur jeder Designerin, aber natürlich auch jedem Menschen überhaupt empfehlen, sich da einfach mit zu befassen. Weil dann weiß man einfach so, was treibt denn die Leute gerade um? Im Guten wie im Schlechten.
Uns bleibt natürlich unsere Standardabschlussfrage, bei der ich mir bei dir auch irgendwie einiges verspreche. Nämlich dieses, was ist gut? Einfach nur die pauschale Frage, was ist gut? Man kann es natürlich sehr angewandt auch beantworten, aber man kann es auch sehr allgemein oder sag mal so.
Ich habe da so viel drüber nachgedacht, ne? Weil ich ja wusste, dass sie kommt. Ja. Und dann habe ich aber irgendwann damit aufgehört und habe gedacht, ich lasse mich treiben, weil es einfach ja natürlich auch darauf ankommt, wo wir so hintraben. Für mich ist gut offen sein. Also für mich ist wirklich dieses, also das merke ich halt ja auch in der Lehre, dieses, was ich den Studierenden mitgebe, ist einfach diese Sensibilität für echte Alltagswelten, echte Lebenswirklichkeiten, wirklich hinhören, wirklich hinfühlen und damit was machen und das erstmal wirken lassen. Also nicht immer nur senden, sondern auch mal empfangen und offen und durchlässig sein. Das ist, glaube ich, gut. Und ich habe natürlich die große Hoffnung, also für mich ist natürlich übergeordnet gut, ich glaube wirklich, wir brauchen gute DesignerInnen mehr denn je. Also um all diese wichtigen Zukunftsthemen anzupacken, die gerade im Raum stehen. Und wir sind alles durchgeschüttelt. Und deshalb ist es für mich nachhaltig eine große Frage, warum solche Themen nicht in der Lehre verankert sind. Also wo sind die Gender-Design-Professuren? Verdammt nochmal. Also die es hier in Köln gab, die ist abgeschafft. Iris Utica macht da einen tollen Job. Oder Nina Juric, die fangen irgendwie so gute Themen auf. Aber es muss diese Themen von Nachhaltigkeit und auch Zukunftskompetenzen, die müssen in die Lehre rein. Und Gender Design ist eins von diesen Themen. Und wenn wir wirklich wollen, dass sich irgendwas verbessert, dann muss das in die Hochschulen. Verdammt nochmal.
Das finde ich jetzt auch einen guten Titel für unsere Folge. Also Gender Design muss in die Lehre. Ja. Also es ist sehr proklamatorisch. Also ich finde es einen ganz wichtigen Punkt, also weil da ist einfach so wenig los. Und es ist so grundlegend relevant unter dem SEG-Gesichtspunkt, unter dem EU-Green-Deal-Gesichtspunkt, unter den Ansprüchen, die wir natürlich alle an die eine größere Diversität stellen müssen, gerade im Kampf gegen die rechtsradikalen Versuche, eben die Gesellschaft ins 19. Jahrhundert zurückzustanzen. Deshalb bin ich dir auch sehr dankbar dafür, also für dieses so pamphletartige Antwort auf die
Frage. Ja, also es muss nachhaltig gestaltet werden und Gender-Design und gendersensible Gestaltung ist nachhaltiges Design und ist transformativ und deshalb muss es in die Lehre. Und ich merke auch, es ist nicht, als ob da nichts los wäre. Also wenn ich hier an die Hochschulen komme und Lehrveranstaltungen zu dem Thema mache, die sind immer voll, die Studierenden wollen das, die sind im Thema drin. Also an denen liegt es nicht. Es liegt wirklich daran, dass es eben nicht fest verankert ist.
Gut.
Und auch an so Projekten wie jetzt den anderen Gast, den du da hattest, für Juliane Kühr.
Ja, wir hatten die Sendung ist vor 2 Wochen gekommen mit Juliane Kühr. Also eine wunderbare Sendung, kann ich übrigens auch nochmal zum Nachhören empfehlen. Und von daher bedanke ich mich jetzt mal ganz herzlich, dass du trotz deiner Erkältung dir die Zeit genommen hast. Das war erwartungsgemäß ein tolles Gespräch. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir auch bei künftigen Anlässen nochmal miteinander reden, auch um das Thema noch weiter zu verfolgen.
Sehr, sehr gerne. Also ich hoffe, ich bin nicht so durchgehechelt.
Nee.
Aber es sind so viele, ja, es liegt halt so viel auf dem Teller und es ist mir halt wirklich wichtig. Ich merke eine gewisse Dringlichkeit.
Das ist die Grundvoraussetzung für Wandel, dass eine Dringlichkeit empfunden wird.
Ja.
Also ich wünsche dir doch einen wunderschönen Nachmittag in Köln und hoffentlich eine baldige Erholung.
Ich danke dir sehr für dieses nette Gespräch und dass ihr mich eingeladen habt und das war ganz schön. Und das nächste Mal möchte ich aber gerne in Frankfurt sitzen.
Das kriegen wir hin.
Zumindest mit dir an einem Tisch, finde ich gut.
Machen wir.
Danke, Georg. Tschüss.
Das war Tanja Kotlewski, die eine klare Message hat. Ohne Gender Design in den Lehrplänen kommt die Designausbildung einfach nicht voran. In der kommenden Woche treffen wir dann Antje Tschirer. Es geht dann wieder um Social Design in einem sehr außergewöhnlichen landwirtschaftlichen Bildungsprojekt für junge Frauen in Mali. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine besonders kreative Frühlingswoche. Eure Dedicast-Redaktion.